U26.
NDR Info. Themen des Tages.
US-Präsident Trump gibt sich unbeugsam auch gegenüber Zweiflern in seinem Team. China sagt, wir werden kämpfen bis zum Ende, was immer das Ende für Peking bedeutet. Und der DAX lugte heute nach Tagen der Verluste erst vorsichtig, dann stabil wieder über die 20.000-Punkte-Schwelle. Über die letzten 5 Handelstage hinweg bleibt aber ein Minus von fast 10% stehen. Der globale Handelskonflikt Made in the USA, er ist auch heute ein Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert, guten Tag, aber wir blicken auch nach Berlin. Ja, ist denn schon Ostern? Steht die Koalition samt ihrem Vertrag schon bald und wird auch die CDU-Basis ihn mittragen? Zuerst aber der scheue Blick auf die Kurstafeln der Börsen und der Pfeilrichtung der DAX-Kurve. Von Erholung war gleich beim Handelsstart heute früh die Rede. Am Nachmittag habe ich mit Heidi Radwilas in unserem Börsenstudio in Frankfurt gesprochen. War es also nur ein Sturm im Wasserglas und die Börsen und die Märkte beruhigen sich? Wie hat sich das bis zum Nachmittag entwickelt?
Also es ist definitiv so, dass sich die Märkte jetzt wieder etwas beruhigt haben heute nach Tagen, wo es wirklich ganz krass nach unten ging teilweise. Heute sieht es jetzt so aus, also beispielsweise der japanische Leitindex Nikkei, der ist ja sehr wichtig auch für den asiatischen Markt, hat mit plus 6% heute abgeschlossen. Die US-Börse ist gestartet nach schwierigen Tagen heute auch wieder deutlich im Plus. Und ja, beim deutschen Aktienindex, da ist es genauso auch deutlich im Plus heute. Allerdings würde ich sagen, vorbei sozusagen ist die Angst oder das Drama noch nicht, denn es herrscht insgesamt momentan eine große Unsicherheit im Markt. Und je nachdem, wie sich die politische Lage, Stichwort Zölle, eben entwickelt, kann das auch ganz schnell wieder runtergehen in den nächsten Tagen. Also von daher durchgestanden ist die ganze Chose, glaube ich, noch nicht.
Was beruhigt denn aber einstweilen die Anleger, dass manche in Trumps Umfeld offenbar versuchen, dessen Kurs zu bremsen, dass die EU sich resilient gibt oder dass mit Japan erste Länder verhandeln, um die Zölle abzuschwächen?
Ja, ich würde sagen, auf der einen Seite ein bisschen was von allem. Und auch die Tatsache, dass die US-Aktienmärkte so stark eingebunden sind in den vergangenen Tagen. Da sagt zwar Donald Trump, das dürfe ihn so nicht interessieren, weil das sei jetzt nur eine kleine Delle und insgesamt würde es den USA durch die Zölle sehr viel besser gehen. Aber ganz ehrlich, ich weiß eben nicht, ob nicht der Druck dort drüben in den USA langsam auch sehr steigt, weil man eben merkt, das ist keine gute Basis, mit der Trump da mit den Verhandlungspartnern umgeht. Die versuchen ihn umzusteuern. Man hofft sicherlich darauf, dass er sich vielleicht etwas umstimmen lässt. Was jetzt auf alle Fälle als Hoffnungsschimmer gewertet wurde, ist die Tatsache, dass Trump ja gesagt hat, ja, man werde jetzt mit Japan verhandeln über Zölle. Also da ist eine kleine Möglichkeit, wird da gesehen, denn er zeigt sich momentan noch recht stur, auch gerade zum Beispiel gegenüber der EU.
Gibt es in Deutschland Branchen und Unternehmen, die erkennbar am meisten unter Zöllen leiden würden und denen die Anleger deshalb auch nachhaltig weniger geschäftlichen Erfolg zutrauen? Was machen denn etwa die Autowerte?
Ja, da haben Sie einen ganz wichtigen Part angesprochen. Die Autowerte, die sind sehr belastet und das eben schon seit Wochen, wenn nicht gar seit Monaten. Das hat jetzt unterschiedliche Gründe, aber jetzt zum Schluss hat definitiv die Tatsache, dass es 25% Importzölle auf Autos in die USA gibt, das hat nochmal deutlich belastet. Und dann haben wir noch einen anderen Bereich, jetzt beispielsweise die Sportartikelhersteller. Also ich nehme jetzt mal Adidas heraus. Da ist die Aktie auch deutlich belastet, bei Puma im Übrigen auch, weil die sehr stark in Asien produzieren. Und sprich, wenn da jetzt auch starke Zölle draufkommen, Importzölle, das ist ja der Fall, dann wird das wirklich sehr, sehr teuer, was die Sportschuhe angeht. Und das heißt, da werden sich auch die Umsätze von Adidas und Puma, die werden sich auch deutlich schlechter entwickeln, vermutet man. Und ja, da werden solche Aktien auch abgestoßen. Insgesamt muss man aber sagen, es sind viele deutsche Unternehmen betroffen, unter anderem die im DAX notierten, weil die eben sehr exportorientiert sind. Die USA ist ein wichtiger Markt und Zum Teil ist es eben auch so, dass manche Unternehmen in den USA schon produzieren, auch deutsche Unternehmen. Die werden dann ausgenommen von den Zöllen. Aber das sind eben nicht so viele. Und die, die dort produzieren, produzieren auch nur Teile in den USA. Also es ist auf alle Fälle für die deutsche Wirtschaft, für die deutschen Unternehmen, ist es definitiv eine sehr große Belastung.
Heidi Radwilas aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Die zweitgrößte ist China. Und beide Schwergewichte verbeißen sich gerade in einen Kampf um immer höhere Handelsbarrieren. Mindestens 34% Zoll auf alles aus China. Das hat US-Präsident Trump dekretiert. Und es gilt ab morgen. China hat schnell gekontert. 34% auf alles aus den USA. Trump schlug zurück. Nochmal 50% Zoll obendrauf, wenn die Chinesen ihre Vergeltungszölle nicht zurücknehmen. Wie kommt das in China an?
Druck, Drohungen und Erpressung seien nicht der richtige Weg im Umgang mit China, so Lin Jian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Nachmittag. China werde seine legitimen Rechte und Interessen entschlossen wahren. Welche Gegenmaßnahmen China konkret plant, ließ der Sprecher offen. Auch das Handelsministerium in Peking machte dazu noch keine Angaben. Spitzen des Staatsapparates trafen sich heute mit Privatunternehmen, um über das Vorgehen gegen Trumps Zölle zu beraten. China hatte zuvor erklärt, sich der, so wörtlich, Erpressung der USA nicht beugen zu wollen. Trump hatte damit gedroht, die Zölle auf US-Importe aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf über 100% zu erhöhen. Die neuerliche Androhung zeige in Chinas Augen wenig Bereitschaft zu Dialog, so Außenamtssprecher Lin Jian. Wenn die USA wirklich reden wollten, sollten sie eine Haltung der Gleichheit, des Respekts und der Gegenseitigkeit einnehmen. Und, so Lin weiter, China werde bis zum Ende kämpfen, sollten die USA auf einem Zoll- und Handelskrieg bestehen. Morgen sollen die von den USA gegen China vergangene Woche verhängten Zusatzzölle von 34% in Kraft treten. Chinas Gegenzölle von ebenfalls 34% dann am Donnerstag. Chinas nationale Notenbank teilte am Morgen mit, sie werde die Stabilität des Kapitalmarktes entschlossen verteidigen. Die chinesische Währung Yuan fiel auf den niedrigsten Stand seit 2023, nachdem die Zentralbank ihre Kontrolle über die Währung leicht gelockert hatte. Analysten zufolge soll so den negativen Auswirkungen des sich verschärfenden globalen Handelskriegs auf die Exporte entgegengewirkt werden. Gestern hatten die Märkte weltweit mit dramatischen Kursstürzen reagiert. Die Börse in Hongkong erlebte einen Einbruch um fast 13%, der größte Kurssturz seit der asiatischen Finanzkrise 1997. Auch die Indizes der staatlich gelenkten chinesischen Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen gaben deutlich nach. Heute erholten sich die Kurse in Asien wieder leicht.
Caroline Vogt berichtete aus Shanghai. Darüber habe ich heute Nachmittag mit Finanzexperte Professor Markus Rudolf gesprochen, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft an der WHU Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf. Sitzt selbst China gegenüber den USA am kürzeren Hebel oder verzockt sich Trump an dieser Handelsfront?
Naja, also es ist so, dass China und auch Europa natürlich Exportüberschüsse haben, zumindest was die Handelsbilanz betrifft, in Bezug auf die USA. Und deswegen ist das Interesse der Chinesen und auch der Europäer, dass diese Zölle sozusagen niedrig sind oder verschoben werden, erstmal größer als in der umgekehrten Richtung, also von den USA aus. Mittelfristig ist es allerdings so, dass Zölle, das weiß man sozusagen auch schon aus den 20er und 30er Jahren, den Welthandel insgesamt stören und damit auch die USA. Aber zunächst ist es mal so, dass China mehr exportiert als importiert, zumindest Waren und Europa auch. Und deswegen sitzt Trump zunächst mal am längeren Hebel.
Welchen Masterplan lesen Sie aus den ersten Schritten des globalen Handelskonflikts, den die Trump-Administration da angezettelt hat über die letzten Tage und Wochen? Sind die Zölle gekommen, um zu bleiben, oder bereiten sie nur den Boden für Verhandlungen mit Ergebnissen im Sinne der USA?
Also das ist eine sehr schwierige Frage. Also ökonomisch gesehen kann man so einen Masterplan nicht so richtig erkennen. Politisch, machttaktisch gesehen könnte es so sein, dass Donald Trump versucht, Zölle gegenüber ganz vielen Ländern zu erheben und die dann dazu zu bewegen, einzeln mit ihm zu verhandeln und dann einzeln Vorteile herauszuholen. Wenn alle Länder gemeinsam agieren würden, 80% des Welthandels läuft an den USA vorbei. Wenn also alle Länder gemeinsam agieren würden, dann wäre die USA eindeutig am kürzeren Hebel. Aber jedes einzelne Land für sich, selbst die Europäische Union als Zusammenfassung von Ländern, hat natürlich ein ziemlich großes Interesse, dass diese Zölle in der Wirklichkeit verschwinden oder milder ausfallen. Aber der Masterplan könnte tatsächlich sein, dass man versucht, möglichst viele Länder vor den Kopf zu stoßen und dadurch Verhandlungen zu initiieren und dann bei jedem einzelnen Verhandlungspartner kleinere oder größere Vorteile rauszuholen, damit die Zölle wieder abgesenkt werden.
Und das deutet sich an, zum einen sagt die Trump-Administration, alle Länder stehen Schlange, alle versuchen den USA entgegenzukommen. Offenbar gilt es aber zumindest auch für Japan, die eine Delegation zusammengestellt haben und losverhandeln wollen. Ist die EU in der Position, das zu müssen, oder kann man auf Zeit spielen und warten, dass die Zölle die US-Wirtschaft vielleicht schneller und härter treffen als die europäischen Unternehmen und man dann auch eigene Strafmaßnahmen ergänzen kann?
Also die Europäische Union ist wahrscheinlich der stärkste Verhandlungspartner gegenüber Trump, weil die Wirtschaft der Europäischen Union die stärkste ist gegenüber Trump. Die ist annähernd so stark wie die amerikanische Wirtschaft selbst. Trotzdem ist es so, dass die europäische Wirtschaft, was die Waren betrifft, exportüberschüssig ist und deswegen ein Interesse da ist, dass zumindest auf den Warenströmen keine Zölle sind. Was die Dienstleistungen betrifft, ist die Europäische Union übrigens importüberschüssig. Das heißt, Amerika exportiert mehr Dienstleistungen nach Europa als umgekehrt. Also wenn man sozusagen Importzölle androht oder Gebühren zum Beispiel für digitale Unternehmen aus den USA, dann hat man da schon auch einen Pfund in der Hand. Also die Europäische Union sitzt, wie vorhin schon gesagt, schon auch am kürzeren Hebel, aber es ist der längste Hebel von allen anderen Ländern, die es so gibt.
Und wo würde eine Rezession in der Weltwirtschaft zuerst aufploppen und dort womöglich Politiker zur Umkehr oder zum Einlenken bringen?
Naja, zuerst passiert das an den Börsen. Das sieht man jetzt schon ziemlich stark. Also der Einbruch der Börsen in der letzten Woche war so groß wie bei 9/11. Also man könnte provokativ sagen, das, was der Trump angerichtet hat bei den Börsen, ist ungefähr so stark wie das, was 9/11 angerichtet hat. Später wird es natürlich auch in den Volkswirtschaften sich äußern. Es gibt in den 20er Jahren, gab es schon mal so eine protektionistische US-Politik, der sogenannte Smoot-Hawley Tariffs Act, also Zollvereinbarung, wo auch Zölle auf, glaube ich, über 20.000 Unternehmen auferlegt wurden. Das hat dazu geführt, dass die Weltwirtschaftskrise sich verstärkt hat und hat auch dazu geführt, dass dann 1934, als ich glaube, der nächste Präsident dann gekommen ist, dass das sofort wieder zurückgängig gemacht worden ist. Also es äußert sich in einer weltweiten Rezession.
Wenn man die Äußerungen Trumps und auch der Architekten seiner Handelspolitik, Scott Bessent und Howard Lutnick, verfolgt, dann sieht man auch, es geht um so etwas wie eine neue Machtverteilung auf den Märkten. Unsere Macht neu aufstellen. Reset our power, nennt das Lutnick, der Handelsminister. Ist das nur Druck der Märkte oder ist das auch Schutz durch Militär? Also wird Trump hier vielleicht versuchen, die harte Nuss EU zu knacken, indem er Europa den Schutz streicht, den man ja in der Nachkriegszeit zusammen mit Marktzugang gewährt hat.
Also das vermag ich nicht zu sagen, ob das ein Masterplan ist, wo wirtschaftliche Gewalt und politische Gewalt und militärische Gewalt konzeptionell zusammenspielen. Es könnte schon sein, denn ich meine, was wir in der letzten Trump-Administration auch schon gesehen haben, ist der Druck, der auf Europa ausgeübt worden ist, mehr Geld in die Rüstung zu investieren. Und mehr Geld in die Rüstung zu investieren, stärkt natürlich, wenn die Europäer mehr Geld in die Rüstung investieren, stärkt es schon auch die Amerikaner, weil die ziemlich starke Rüstungsexporteure auch tatsächlich sind. Außerdem sparen die Amerikaner selber ein bisschen Geld. Also wenn das der Masterplan wäre und wenn sozusagen Grönland ein Element dieses Masterplans ist, um auf Europa noch mehr Druck auszuüben, dann könnte das schon sein, aber ich als Ökonom sozusagen vermag offen gestanden, soweit gar nicht zu denken und das zu beurteilen. Ich will es nicht hoffen.
Professor Markus Rudolph von der Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf. Der Zollkonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt, auch der Europäischen Union, Die Börsenturbulenzen, das könnte der letzte Weckruf für Union und SPD in den Koalitionsverhandlungen sein. Der künftige Kanzler Merz lässt sich nicht in die Karten sehen, aber er weiß, er muss auch den Unionsparteien etwas bieten, was zumindest eine Regierung mit der CDU und mit einem CDU-Kanzler besser aussehen lässt als die viel kritisierte Ampel davor. Wo stehen die Verhandlungen? Dass Friedrich Merz heute Abend einen Auftritt auf einem Empfang der Jungen Union abgesagt hat, deutet an, es sind die vielleicht entscheidenden Stunden. Anne-Kathrin Mellmann.
Bevor er wieder an den Verhandlungstisch geht, beschreibt der CDU-Mann und Friedrich Merz-Vertraute Thorsten Frey den Stand der Verhandlungen verglichen mit einem 400-Meter-Lauf so.
Also 400 Meter ist ja eine Stadionrunde. Ich würde sagen, wir sind jetzt aus der Schlusskurve gekommen.
Und außerdem, wir sind auf gutem Weg. Der Einigungswille ist hoch. Viele Stolpersteine sind aus dem Weg geräumt. Zuversicht, das ist es, was die Unterhändler an diesem Dienstag vor ihren Gesprächen verbreiten wollen. Unionsfraktionsvize Jens Spahn.
Es sollte schnell gehen, es muss gut werden.
Schnelligkeit ist auch Manuela Schwesig wichtig, auch angesichts der internationalen Lage. So findet Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin das europäische Angebot an US-Präsident Trump richtig, insgesamt Zölle abzubauen.
Trotzdem ist es wichtig, dass wir auch unsere eigene Wirtschaft im Land stark machen. Deswegen war es auch richtig, dass wir das Sondervermögen beschlossen haben. Es ist jetzt wichtig zu investieren. Das ist das richtige Signal. Außerdem müssen die Energiepreise runter und wir müssen vor allem massiv die Wirtschaft und ich glaube die ganze Bevölkerung von Bürokratie befreien.
Aber von sinkenden Unternehmenssteuern bei Schwesig kein Wort. Die sind der Union wichtig. Hilft die Trump-Politik der Union in den Verhandlungen um die Steuerpolitik? Die Zölle, mit denen der US-Präsident die Welt überzieht, Turbulenzen an den Finanzmärkten, all das schärfe in den Verhandlungen um einen Koalitionsvertrag die Sinne. Darauf hofft Unionsunterhändler Thorsten Frey.
Es schärft die Sinne dafür, dass wir nicht um uns selbst kreisen dürfen, sondern dass wir schauen müssen, wie wir es hinbekommen, dass unsere Volkswirtschaft, die wahrscheinlich so international wie kaum eine andere ist, die davon lebt, dass wir international wettbewerbsfähig sind, dass wir diese Wettbewerbsfähigkeit nicht weiter verlieren.
Dazu gehöre auch Steuerpolitik, ein Thema, bei dem beide Seiten weit auseinanderliegen. Trotzdem lautet der Tenor, die Verhandlungen sind auf gutem Weg. Die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger gesteht immerhin ein.
Die letzten Meter sind die anstrengendsten, aber ich bin sicher, dass die Anstrengungen sich lohnen werden.
Noch in dieser Woche soll der Vertrag fertig werden. Mitten in der Schlusskurve wird in der Union noch einmal deutlich Unmut hörbar. Und Forderungen nach einem Mitgliedervotum, so ähnlich wie der Mitgliederentscheid, den die SPD plant. Aber Thorsten Frey lehnt ab mit Verweis auf einen kleinen Parteitag, der über den Koalitionsvertrag abstimmen soll.
Auch wenn sich die Spitzen der drei Parteien also irgendwann auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben, steht die neue Regierung noch nicht. Der Vertrag muss von CDU, CSU und SPD noch bestätigt werden. Die SPD will darüber wie immer alle Mitglieder abstimmen lassen. Das dauert, aber es wirkt für die Verhandler diesmal nicht so riskant wie in früheren großen Koalitionen. Auch in der Union, auch in der Jungen Union waren zuletzt Forderungen nach einem Mitgliederentscheid laut geworden, vor allem wegen der Entscheidungen der Bundespartei und der Bundestagsfraktion zum Schuldenpaket und der Schuldenbremse. Darüber habe ich am Nachmittag mit der JU-Landesvorsitzenden in Niedersachsen, Caroline Zichon, gesprochen. Aus der Jungen Union, ihrer Bundesspitze und einigen Landesverbänden ist seit dem Wochenende vernehmlich Kritik an den bisherigen Einigungen zwischen Union und SPD zu hören gewesen. Und ihr Bundesvorsitzender hat bewusst offen gelassen, ob die JU für oder gegen die Koalition stimmen wird. Was muss denn zwingend im Koalitionsvertrag stehen, damit junge CDU-Mitglieder auf einem kleinen Parteitag ihm zustimmen können?
Ich glaube, die Forderungen haben wir eigentlich schon im Wahlkampf auch immer gestellt. Da war ja auch die JU wieder der Wahlkampfmotor für die Union. Wir haben eigentlich drei Bedingungen gehabt. A, den absoluten Wechsel in der Migrationspolitik. Wird dieser nicht erfolgen, wird unsere Gesellschaft eben noch weiter auseinanderreißen. Und das sieht man ja auch momentan schon, dass das durchaus schon im Gange ist, dieser Prozess. Und hier muss sich die Union durchsetzen. Und in der Wirtschaftspolitik müssen wir auch eine Kehrtwende machen. Und dann natürlich auch in puncto Staatsmodernisierung an sich brauchen wir ganz viele Reformen. Wir müssen unseren Staat auch wieder funktionsfähig machen. Und auch da glaube ich zumindest in dem Punkt können sich SPD und Union auch einigen. Insofern bei dem Punkt sehe ich nicht so kritisch an.
Aber über die Rekordschulden sind sie schon hinweg, obwohl man ja sagen könnte, Einsparungen heute statt morgen, dank eben Rekordschulden und Zinslastern.
Darüber bin ich nicht hinweg. Ich glaube aber, dass man mit einer Reform des Staates und einer Staatsmodernisierung auch Einsparungen machen kann. Wir haben uns ja auch geäußert dazu, dass wir die Rekordschulden kritisch beäugen. Dennoch glaube ich, dass vor allem die Ausgaben für die Verteidigung auch sinnvoll sind. Am Ende des Tages muss man die Weichen dafür jetzt stellen und nicht sagen, ja, wir gucken, dass wir uns verteidigen, wenn wir dann das Geld dafür haben. Aber natürlich hat da der Fahrplan, und das haben wir ja auch zu Recht als Junge Union kritisiert, hat eben gefehlt, wie man dann künftig auch Schulden minimiert und abbaut. Und das verlangen wir schon, dass sowohl CDU als auch SPD das dann auch in ihrem Koalitionsvertrag halt ausgestalten.
Jetzt sagt der JU-Bundeschef Johannes Winkel, dass man einen sozialdemokratisch dominierten Koalitionsvertrag vorlegt. Das wird nicht mehr funktionieren. Aber hätte da die JU nicht schon vor den Verhandlungen einen Mitgliederentscheid zum Beispiel verlangen müssen? Denn jetzt, wo die inhaltliche Kritik von Ihnen und ihm schon formuliert ist, wird man Ihnen das wohl nicht gewähren und sagen, die Zeit drängt, die Welt wartet nicht, auch nicht auf die JU.
Also schade, dass die Welt nicht immer auf die JU wartet. Nein, aber mal Spaß beiseite. Natürlich hätte man vielleicht als Junge Union von vornherein sagen können, wir wollen, wenn wir in diese Verhandlungen gehen, einen Mitgliederentscheid. Denn die SPD erpresst uns ja auch teilweise, meiner Meinung nach, mit ihrem Mitgliederentscheid immer. Nur ich finde, der Zeitpunkt, jetzt einen Mitgliederentscheid irgendwie noch zu bewirken, der wäre falsch, weil man ist mit einem anderen Verfahren reingegangen. Und jetzt das zu fordern, das zeigt dann einfach nur generelle Unzufriedenheit. Auch ich bin nicht immer über alles glücklich, aber natürlich sind bei solchen Verhandlungen Kompromisse auch notwendig. Nur die Kompromisse dürfen eben nicht den Eindruck erwecken, dass die SPD da jetzt, sage ich mal, 50-50 verhandelt, weil die Wähler haben eben auch nicht 50-50 gewählt.
Hat der CDU-Chef Fehler gemacht in den Verhandlungen, bei der Kommunikation, auch zuletzt oder auch schon vor der Wahl? Denn die Begründung nach der Wahl war plötzlich alles anders, finanziell, international. Das nimmt ja Merz, das zeigt auch der letzte ARD-Deutschland-Trend, als Begründung für die Schuldenwende nur eine Minderheit ab.
Ich glaube, nach der Wahl hat sich auf jeden Fall auch die geopolitische Lage noch mal drastisch geändert. Und das war vorher eben so nicht abzusehen. Und auch mit der Machtübernahme von Donald Trump ist da einfach so wahnsinnig viel auch noch mal passiert, wo die USA uns ja auch vor allem im Sinne der Verteidigung noch mal ganz deutlich gemacht haben, so, wir werden halt für euch nicht weiter zahlen. Das ist eine ganz schwierige Lage für Deutschland. Und ich glaube, was Friedrich Merz da vor allem richtig gemacht hat, ist, dass er schon vor Übernahme des Kanzleramtes Verantwortung für Deutschland übernommen hat und eben eine Marschrichtung für Deutschland aufgezeigt hat.
Die JU-Landesvorsitzende in Niedersachsen, Caroline Zichon.
NDR Info. Die Meinung.
Die SPD-Mitglieder dürfen abstimmen über die Koalition. Bei der CDU ist, wie stets, ein kleiner Parteitag am Zug. Oder täte auch ihr ein Mitgliederentscheid gut? Der Kommentar von Sabine Henkel.
Na endlich, die CDU hat Puls. In der Partei grummelt es. Was gut daran sein soll, dass die Partei lebt. Sie ist aufgewacht aus der Schockstarre nach diesen 28,6%, die Wähler und Wählerinnen ihr verpasst haben. Ein Desaster. Die Konsequenzen werden erst jetzt spürbar. Maximal CDU geht nicht in der neuen Koalition, CDU pur erst recht nicht. Aber genau das haben Friedrich Merz und sein Generalsekretär den Wählern und den eigenen Leuten vorgegaukelt. Das böse Erwachen kam mit dem Fall der Schuldenbremse. Und manch einer in der CDU befürchtet jetzt einen Albtraum. Nämlich, dass der Politikwechsel ausfallen könnte. Zu viel SPD eben statt CDU. Deshalb verlangen einige ein Mitgliedervotum. Sie wollen abstimmen über den Koalitionsvertrag. Ernsthaft? Wollen Sie das wirklich? Also notfalls auch Nein sagen, die Koalition mit der SPD platzen lassen und damit die Partei und das Land ins Chaos stürzen? Nein, das wollen sie nicht. Sie wollen Ja sagen, aber gefragt werden. Und vielleicht auch dem Parteichef den Rücken stärken. Wie dem auch sei, Es ändert nichts. Der Unmut bleibt. Darüber, dass es CDU pur nicht geben kann, so wie Merz es versprochen hat. Und die größten Träumer in der Partei glaubten. Als wäre es möglich gewesen, die absolute Mehrheit zu erzielen. Wahnsinn. Merz hat davon selbst nicht zu träumen gewagt. Er wollte sich einen Koalitionspartner aussuchen. Aber er hat keine Wahl, ist auf die SPD angewiesen und zum Kompromiss mit Zugeständnissen verdammt. Dafür kann er sich auch bei Markus Söder bedanken, der im Wahlkampf die Grünen erfolgreich verteufelt hat. Der ganze Wahlkampf muss aufgearbeitet werden. Und zwar schonungslos auf einem Parteitag, bei dem jeder und jede den Parteichef zur Rede stellen kann. Denn der hat das Desaster letztlich zu verantworten. Eine offene Aussprache in der CDU, das wäre ja mal was. Aber in der CDU wird oben entschieden und unten Ja gesagt. Das hat immer funktioniert, wenn es gut lief. Und es lief ja auch lange gut. Nur jetzt nicht mehr. Die AfD sitzt der Union im Nacken. Ihr Atem ist spürbar. Angst geht um. Aber Panik ist jetzt nicht angebracht. Es bleibt nur eins: Schwarz-Rot. Oder eben nichts. Will die Union sich in Zukunft anders aufstellen, mehr Mitbestimmung, dann sollte sie das klären. Und zwar intern. Und sich hier und heute hinter ihren Parteichef stellen. Eine andere Option gibt es nämlich nicht.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.